Willkommen bei Gegenstrom, dem Podcast zur Energiewende. Wissen, Klarheit, Orientierung in allen Themen rund um die Energiewirtschaft in Österreich. Jede Woche im 10-minütigen Kurzformat. Ich bin Angelika Kabret und hier kommt das Gegenstromthema der Woche. Ohne Geld keine Musik. Scheitert die Energiewende an der Finanzierung? Wer zahlt, schafft an. Welche Rolle spielen die Banken? Zeit ist Geld und Zeit haben wir nicht. Wie wird die Energiewende ein Erfolg? Powered by Akela, die Wirtschaftskanzlei für Ihr Unternehmen. Mit Rechtsanwalt Alexander Schultmeier, Ihrem Experten für Energierecht und Finanzierungen.
Herzlich willkommen zur ersten Interviewfolge bei Gegenstrom. Hier ist das Gesicht zur Stimme. Ich bin Angelika Kabret, freie Moderatorin, Sprecherin und Expertin Energiewirtschaft. Mein Gegenüber, Alexander Schultmeier, Rechtsanwalt und Partner bei Akela, sein Spezialgebiet Finanzierung und Energierecht. Worum geht es in dieser Folge heute? Ein Sprichwort sagt, umsonst ist der Tod und der kostet's Leben. Und genauso ist das auch mit der Energiewende, denn der Systemumbau wird etwas kosten. Im Idealfall nicht unsere Seele, sondern nur ein bisschen Geld, das wir uns von der Bank borgen. Um eben erneuerbaren Projekte zu finanzieren wie Wind, PV oder Batteriespeicher. Und da ist der Alex, unser Experte, der uns einiges dazu erzählen wird. Wir diskutieren in den nächsten Minuten 5 Fragen um das Thema Projektfinanzierung. Die erste Frage. Scheitert die Energiewende an der Finanzierung?
Harte Frage zum Einstieg. Klare Aussage, nein. Aber natürlich ist die Finanzierung ein wichtiger Aspekt des Ganzen und dementsprechend auch Banken oftmals ein Nadelöhr bei der Finanzierung. Wenn man sich das Ganze überlegt, du hast es angesprochen, man braucht Geld, man braucht Kapital. Es ist immer eine Frage, woher kommt das Geld? Ist es Eigenkapital, ist es Fremdkapital? Darauf kommen wir vielleicht noch ein bisschen zu sprechen. Deswegen ist die Finanzierung ein Schlüsselthema. Und Banken spielen eine wesentliche Rolle, nämlich auch als Enabler. Aber nicht nur Banken, auch andere Finanzierungsmodelle. Aber Banken sind schon lange ein Finanzierungspartner für erneuerbare Projekte und werden es, glaube ich, auch langfristig bleiben, mit allen Höhen und Tiefen, die es dabei gibt.
Gut, also das Geld kommt nicht nur aus dem Bankomaten für die Energiewende.
Wäre super, oder wenn man einfach abheben könnte und mein Projekt ist finanziert. Nein, leider nicht. Ich meine, theoretisch schon, wenn die Finanzierung dann eingetütet ist, könnte man sagen, ja. Aber bis dahin ist es doch oftmals ein langer und schwieriger Weg, den man aber mit den entsprechenden Partnern auch gut hinbekommt.
Sehr gut. Das bringt uns zur zweiten Frage. Welche Möglichkeiten zur Finanzierung gibt es denn überhaupt?
Also wenn man sich ganz grundsätzlich überlegt, ich habe es vorher kurz angesprochen, man hat Eigenkapital, also das Geld, die Eigenmittel, die ich bereits selbst habe, oder eben das Fremdkapital, das theoretisch die Bank oder andere Kapitalgeber wie Fonds oder Mezzaninkapitalgeber bereitstellen könnten. Beim Eigenkapital ist es so, je mehr ich habe, desto besser ist es. Das ist super. Ganz, ganz oft so, dass man sagt, die Banken verlangen einen gewissen Prozentsatz im Eigenkapital. Wir können nachher noch darauf eingehen, dass das bei manchen Projekten weniger ist, bei anderen mehr. Dieses Eigenkapital kommt ganz, ganz oft von den Gesellschaftern oder von anderen Investoren im Universum des Projektgebers, des Projektanten. Und was bringt mir Eigenkapital? Damit gebe ich quasi oder zeige der Bank oder dem Finanzierungspartner gegenüber, dass ich das sehr ernst meine, dass da auch meine Eigenmittel reinfließen, dass das nicht nur Spielgeld ist von der Bank unter Anführungszeichen, sondern ich möchte damit was erreichen. Der Vorteil von Eigenkapital ist, ich bekomme natürlich damit auch was raus, weil das ist ja auch irgendwie mein Projekt. Weil die Bank schaut auf einen anderen Ansatz, die finanziert gegen Zinsen, also die schaut darauf, dass sie das Geld zurückbekommt, aber hat in dem Sinne kein Interesse daran, dass das Projekt besonders gut performt. Die freut sich nicht drüber, aber es muss nicht so sein.
Was ist denn strategisch besser, wenn ich mehr Eigenkapital einbringe oder weniger? Ich kenne das vom Wohnungskaufen, da gibt es so die mehr, möglichst wenig Eigenkapital, alles über Kredit. Genau. Ist das bei den erneuerbaren Projekten auch so?
Ich glaube, das wäre wünschenswert für die Projektanten. Das spielt es halt leider nicht, weil man halt sagt, man braucht sozusagen Skin in the Game. Also ich brauche etwas, das ich der Bank überzeige. Ich meine das ernst. Und ich spreche das kurz an. Also wir haben es bei PV und Wind gesehen oder auch klassische Immobilienfinanzierung. Mittlerweile braucht man dieses Minimum 20% Eigenkapital. Bei Batteriespeichern, weil es eine neue Technologie ist, reden wir eher von 30% Eigenkapital, weil die Bank noch nicht so erfahren ist. Man kennt den Markt noch nicht, was sich tut. Deswegen sagt man, da muss der Projektant, der Investor mehr in Vorlage gehen. Deswegen. Aber natürlich, je mehr Eigenkapital ich habe, desto besser ist es, weil das Risiko wird für die Bank geringer. Ich kriege einfach eine Finanzierung. Andererseits heißt das auch, Eigenkapital, dass ich reinschießen muss, habe ich für andere Sachen nicht. Das
ich
heißt,
muss mehr sparen.
Ja, und aus Projektsicht natürlich, es fehlt mir vielleicht an einer anderen Ecke. Das heißt, es ist immer so ein Trade-off, wie komme ich hin, was ist das beste Mittelmaß für beide Seiten.
Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist es strategisch gescheit, wenn ich eher weniger Eigenkapital einbringe, weil ich dann natürlich mit demselben Geld mehr Projekte realisieren kann.
Ich würde es nicht ganz so hart sagen, aber die Projektanten und Investoren versuchen, so wenig wie möglich Eigenkapital hineinzugeben ins Projekt, damit sie eben Mittel für andere Sachen haben. Aber natürlich ist ein Mindestmaß erforderlich und das ist auch jedem klar, dass das so ist.
Und wenn du sagst 20% für PV und Wind, ist das viel? 30% Batteriespeicher?
Es ist einfach mehr, kommt aber auch daher, dass man bei PV und Wind, also das ist um den Dreh, das sieht jede Bank anders, das hängt ja vom Projekt ab, vom Projektanten. Bei den Immobilien hast du selber angesprochen, es war eine Zeit, wo man teilweise mit 100% fremdfinanziert hat, was vielleicht nachträglich nicht die klügste Entscheidung war. Jetzt ist man halt wieder verpflichtet auf 20% durch die FMA-Verordnungen gegangen. Also man sieht, man möchte das auch haben. Das senkt das Risiko der Bank. Aber natürlich, es ist immer eine Wechselwirkung. Der eine möchte mehr, der andere weniger.
Ja, nachher ist man immer gescheiter.
Das kann man natürlich, das ist immer ex post sehr, sehr einfach zu beantworten. Ja.
Gut, du hast schon angesprochen, erneuerbare Projekte sind ein bisschen anders. Welche Besonderheiten haben denn erneuerbare Projekte im Vergleich zu herkömmlichen Projekten bei der Finanzierung? Und was muss man bei eben PV, Wind und Batteriespeichern beachten?
Also ich würde vielleicht ein bisschen ausholen. Das eine ist die klassische Unternehmensfinanzierung. Ich finanziere ein Unternehmen auf Basis dessen, was das Unternehmen quasi leistet. Ich habe Jahresbilanzen, ich sehe, wie erfolgreich das Unternehmen ist, wie produktiv es ist. Das heißt, die Bank hat einen Wert, auf den sie sich stützen kann. Bei erneuerbaren Projekten, und ich zähle jetzt Batteriespeicher, obwohl es keine wirklich erneuerbare Technologie ist, aber ich zähle es dazu, das wird meistens über eine Projektgesellschaft, die neu gegründet wird, abgewickelt. Das heißt, diese Projektgesellschaft ist eine leere Hülle. Da gab es noch nichts drinnen.
Wie funktioniert das mit den Projektgesellschaften?
Meistens habe ich eine Unternehmensgruppe oder einen Unternehmer, der sagt, ich möchte jetzt Batteriespeicher oder PV-Anlagen errichten und finanzieren lassen und sagt, ich gründe dafür eine eigene, wir nennen das SPV, Special Purpose Vehicle, vor dem Hintergrund, dass man natürlich die Haftung in dieser GmbH, meistens ist eine GmbH, bündelt und auch idealerweise das nicht in der Holdinggesellschaft, da wo man alles andere drinnen hat, das vermengt. Deswegen, das ist der klassische Fall. Auch bei Immobilienprojekten hat man das normalerweise so. Und die wird aber neu gegründet. Das heißt, die gibt's doch nicht. Das heißt, die Bank kann sich an nichts halten. Deswegen schaut man sehr stark darauf, was das eigentliche Asset, in dem Fall die PV-Anlage, der Windpark oder der Batteriespeicher, langfristig erwirtschaften kann. Das heißt, es hängt sehr stark vom Geschäftsmodell und dann vom Cashflow ab, weil das die Rentabilität darlegt und die Rentabilität wiederum bedingt die Rückzahlungsmöglichkeit an die Bank und darauf schaut die Bank.
Gut, das heißt, die Bank hat so quasi die Projektgesellschaft und eigentlich nur das Projekt und das Wissen über das Projekt.
Genau.
Also was das Projekt dann im Idealfall erwirtschaftet über die Finanzierungsdauer.
Genau, da hat man dann Projektionsmodelle und Kalkulationen. Und der große Unterschied vielleicht ist, natürlich habe ich dann ein Asset stehen, also eine PV-Anlage, Windturbinen oder einen Batteriespeicher oder sei es ein Wasserkraftwerk. Aber das klassische Vergleichbare bei einer Immobilienfinanzierung, habe ich auch ein Asset stehen, das Haus oder der Gewerbepark oder was auch immer. Aber das kann durch eine Hypothek besichert werden. Das ist bei der Projektfinanzierung nicht die grundlegende Idee. Und die Immobilie ist auf 100 Jahre ausgelegt meistens und ich kann sie auch vielleicht umfunktionieren. Das ist bei einem Batteriepark oder PV-Park halt anders. Das hat halt nur eine Funktion. Deswegen ist die Idee dahinter eine andere und ich kann mich nicht daran absichern. Und das war bei der Immobilienfinanzierung halt immer das Praktische, dass ich das im Grundbuch hatte und abgesichert war.
Wenn du sagst Batteriespeicher, gibt es da irgendwelche Besonderheiten? Unterscheiden sich die von eben klassischer PV und Wind?
Ja, es ist insofern, das erste ist einmal, wenn wir zurück zum Cashflow gehen, was für die Bank bedingt die Rückzahlungsmöglichkeit. PV und Wind hat einen Boom erlebt, das wissen wir alle, das ist extrem positiv auch für die Energiewende und das soll auch hoffentlich so weitergehen. Der Vorteil daran war, dass PV und Wind und auch Wasserkraft gefördert wird und gefördert wurde. Früher über die Einspeisetarife, jetzt über die Marktprämie im EAG. Das ist bei Batteriespeichern, muss man fast sagen, leider politisch nicht so. Das heißt, Batteriespeicher werden privat finanziert. Das heißt, ich habe diesen garantierten Cashflow über die Marktprämie, also eine gewisse Summe, nicht, womit ich wieder meine Kalkulation anstellen kann. Und das macht es ein bisschen schwieriger für die Bank, weil man einfach nicht weiß, was ist jetzt. Und wir haben es auch bei den PV-Modulen gesehen. Das ist positiv. Die Kosten gehen runter. Das wird auch bei den Batteriespeichern so sein, dass die Produktionskosten, die Anfangskosten im Laufe der Zeit runtergehen. Man weiß aber halt nicht, was eigentlich das Geschäftsmodell ist und ob das heute das Geschäftsmodell in 3 oder 5 Jahren noch so valide ist und die gleichen Renditen abwirft. Vielleicht sogar höhere. Es kann in beide Richtungen gehen.
Das heißt, die Kernaussage ist so quasi, Förderungen schaffen Sicherheit in Bezug auf die Finanzierung gegenüber einer Bank. Weil ich kann sagen, in dieser Projektgesellschaft ist mit der Förderung gesichert, dass ich etwas erwirtschaften werde. Und
genau,
das
also vielleicht dazu, um das kurz zu erklären. Ich habe natürlich die Möglichkeit, wenn ich meinen Strom verkaufe, und darum geht es ja, bei PV, Wind und auch letztlich Batteriespeichern, die den Strom-Output verschieben.
Billig einkaufen und teuer verkaufen.
Genau, und die Frage ist halt immer, wer ist mein Abnehmer? Ich kann klassisch die Modelle bei PV und Wind haben sich entweder ich verkaufe es am freien Markt, okay, also über die Strombörse oder sonst jemanden. Ich mache ein PPA, ein Power Purchase Agreement, und habe einen fixen Abnehmer, der mir das abnimmt, aus Gründen, weil er sagt, er
das
möchte.
Das muss ich der Bank auch schon am Anfang sagen?
Das
oder?
Ich würde der Bank sagen, was mein Kalkulationsmodell ist und wie ich eigentlich daran denke, das zu verkaufen. Das kann auch sein, dass ich sage, ich mache 50% Stromabnahmevertrag über einen PPA und 50% der Markt. Und je nachdem ist dann wieder für die Bank entscheidend, wie sicher sind diese Verträge. Und jetzt auf die Förderung zurückkommen, da ist halt sicher, dass es mir die ÖMAG in dem Falle abnimmt und ich diese Vergütung bekomme, die Marktprämie bekomme, worauf beim freien Markt kann es durchaus sein oder bei Verträgen, dass die halt nicht immer so laufen, wie man sich das denkt, durch Markteinflüsse, Gegebenheiten, die haben Corona erlebt und so weiter.
Stichwort Verträge, wenn du sagst, also du bist Jurist, das heißt, du wirst wahrscheinlich einen Tipp haben, worauf man achten könnte, wenn man zur Bank geht und um einen Kredit wirbt.
Also ganz, ganz essentiell ist einfach, dass ich die, wenn ich schon weiß, ich möchte meine Anlage, mein Projekt finanzieren, dass ich mir schon vorher überlege, wer sind die Stakeholder im Projekt, und das sind bei erneuerbaren Projekten, das ist auch ein Unterschied zu vielleicht Immobilienfinanzierung, sehr, sehr viele. Ich zähle es dann gleich auf und mir dann noch überlege, wie müssen die Verträge ausgestaltet sein. Und ich sollte mir halt immer diesen Platz für die Bank lassen, weil die Banken schauen bei Verträgen auf gewisse Punkte. Sehr vereinfacht gesagt, was sind die Kündigungsmöglichkeiten meines Vertragspartners? Kann der einfach mir morgen sagen, dein Vertrag ist gekündigt? Was für mich natürlich
beim Pächter nicht optimal ist,
zum Beispiel,
wenn er sagt, die Fläche ist richtig, weg und du hast die PV-Anlage dort drauf gestellt.
Oder mein Stromabnehmer im PPA sagt, ich habe doch jemanden günstigeren gefunden, danke, das war's. Weil es ist alles möglich, theoretisch, weil damit natürlich mein Geschäftsmodell weggefallen ist und meine Einnahmequelle, und das gegenüber der Bank dann ein Problem ist. Und dann kommt eben die Frage der Sicherheiten ins Spiel, und die sind bei Projektfinanzierungen grundsätzlich, weil die halt nur als Asset-Finanzierung gedacht sind, also für das Projekt selber, sehr limitiert. Das heißt, man bezieht sich nur auf das Projekt selber. Das heißt, ich habe vielleicht einen Anteilspfandvertrag. Ich kann die Batteriespeicher, die PV-Anlage verwerten und an jemanden verkaufen.
Ja, selber. Ist aber nicht so viel wert. Genau. Sinkenden Preisen.
Richtig, und das selber betreiben will es die Bank eigentlich auch nicht, weil da braucht man das Know-how dafür. Bei der Immobilienfinanzierung, wenn ich das Haus verwerte, kriege ich meistens, gehen wir jetzt mal davon aus, dass die Immobilienpreise nicht weiter sinken, habe ich meine Kreditraten wieder drinnen. Das ist so die Idee dahinter.
Gut, das heißt, die Bank, also summa summarum, schaut ganz genau, wie schaut die Refinanzierung des Projekts aus, und das ist im Idealfall ein kluger Plan, der vertraglich abgesichert ist auf längere Dauer.
Genau.
Stichwort Kündigungsfristen.
Genau, und die Bank würde dann auch eine klassische, wir nennen das Due Diligence, eine rechtliche Prüfung aller Verträge vorher machen und sich dann einfach diese Vertragswerke anschauen und notfalls sagen, da oder da müsste man noch was anpassen. Das ist natürlich...
Und dann gibt's Geld.
Genau, und es ist natürlich ein bisschen unglücklich, wenn man die Verträge schon abgeschlossen hat, weil dann muss man zum Projektpartner zurückgehen und sagen... Das muss ich jetzt anpassen.
So gut.
Deswegen zahlt sich oftmals die Involvierung eines Anwalts oder anderen Partners aus, um auf diese Sachen zu achten, weil es sind oft ein paar Klauseln, die man einfach reinschreiben muss, womit dieser nötige Rahmen, die Flexibilität für die Bank da ist, zu sagen, da kann ich rein, das reicht mir aus, um das zu finanzieren.
Natürlich blöd. Also ich habe den Vertrag mit dem Verpächter schon abgeschlossen. Dann sagt mir die Bank, naja, da musst du noch eben irgendwie was ändern und jetzt muss ich noch einmal das Gespräch mit ihm suchen und nachverhandeln, genau. Und er muss darauf eingehen. Was uns zur nächsten Frage bringt, Frage 4, sind die Banken die Bremser der Energiewende? Wann kriege ich einen Kredit und wann nicht?
Wäre natürlich sehr, sehr vereinfacht, das so zu behaupten. Nein, sind sie aus meiner Sicht nicht. Sie spielen, ich habe es vorher schon gesagt, eine Schlüsselrolle und sind sehr wichtig.
Ein goldener Schlüssel.
Ein goldener Schlüssel, ja, im goldenen Käfig. Nein, man muss bei den Banken auch verstehen, Banken sagen ja nicht aus Spaß Ja oder Nein zu einer Finanzierung, sondern das ist ja genauso ein Geschäftsmodell, das durchgerechnet wird und es wird angeschaut, rechnet sich das für die Bank? Ist das sinnvoll? Ist das Modell solide? Kann das funktionieren? Kriegen wir unsere Kreditraten zurück? Das heißt, wenn es passt für die Bank, das ist jetzt sehr vereinfacht gesprochen, werden sie das finanzieren. Da sind Banken unterschiedlich flexibel, haben andere Geschäftsmodelle. Natürlich ist sehr, sehr entscheidend, was sind die regulatorischen gesetzlichen Vorgaben? Und da haben wir in den letzten Monaten doch eine Achterbahnfahrt erlebt. Wir erinnern uns 2025 und schon ein paar Jahre davor, wir warten aufs ELWG, das so ein bisschen die Triebfeder sein sollte und der Anstoß für weitere erneuerbare Projekte und vor allem auch die Batteriespeicher. Wenn man die Entwürfe sich so mal durch den Kopf gehen lässt, war dazwischen, dass wir eigentlich dazwischen hohe Einspeisetarife diskutiert hatten. Da ist dann die Bankenlandschaft sehr, sehr, unrund geworden und dann gab es schon die ersten Verlautbarungen über Finanzierungsstopps, was natürlich in projektierten Projekten
nicht gut.
Richtig, weil man sich dann denkt, oje, ich bin eigentlich knapp vom Ziel und es wird mir jetzt abgedreht, aber auch für laufende Projekte nicht gut ist, weil die sind ja kalkuliert auf, ich habe eine fixe Einnahmequelle und dann erhöhen sich meine laufenden Kosten plötzlich durch Netzentgelte oder Einspeisetarife.
Die ich, so wie es in der ursprünglichen Fassung war, wie es ja dann zum Glück nicht gekommen ist,
genau.
ist eigentlich per Verordnung jedes Jahr ändern hätte können.
Richtig.
Unkalkulierte Kosten in einer beliebigen Höhe.
Genau.
Das heißt, also Unsicherheiten wirken sich nicht optimal auf die Projektfinanzierung aus. Wenn ich Geld von der Bank möchte, werden die bei unsicheren Rahmenbedingungen, so wie es im letzten Jahr war, werden sie nicht so spendabel, wie man das gerne hätte.
Beziehungsweise versuchen dann noch ein bisschen mehr Sicherheiten hineinzupolen und man sieht es auch jetzt ganz brandaktuell, Systemdienlichkeitsverordnung, also ist eigentlich Systemnetzentgelte-Grundsatzverordnung, der E-Control, die eigentlich für die Batteriespeicher die Systemdienlichkeit definieren sollte. Das hat jetzt einige in der Branche auch aufgeschreckt, weil die Hürden momentan im Entwurf sehr hoch sind, was auch potenzielle Finanzierungen wieder schwieriger macht. Also man findet immer Wege normalerweise und das muss man auch dazu sagen, sowohl der Bankenpartner als auch die Projektanten sind sehr oft erfahren, die wissen, was passiert und man versucht dann anders zu kalkulieren und andere Mechanismen hineinzubringen, aber es macht das Leben nicht leichter.
Also das heißt, klare, sichere rechtliche Rahmenbedingungen machen es auch günstiger, weil vorhersehbar.
Definitiv. Also ich glaube, das, was wir in Österreich brauchen, ist Planungssicherheit. Punkt 1, Investitionssicherheit. Ganz, ganz klar.
Planungssicherheit schafft Investitionssicherheit.
Ja, kann man auch so sagen, genau.
Wenn ich weiß, was für rechtliche Rahmenbedingungen sind und die halt eben auch.
Genau, weil das darf man nicht vergessen, die Projekte sind ja nicht auf 2 oder 3 Jahre ausgelegt. Die sind, wir reden von Minimum 10, 15, 20 mit einem Repowering bei Wind-PV oder einem Austausch der Batterien noch einmal vielleicht 10, 15 Jahre. Also da denkt man schon einen langen Horizont und den möchte man auch entsprechend abgesichert sehen. Versteht man auch, kein Investor möchte heute nach Österreich kommen oder in Österreich selber schon investieren und in 3 Jahren drauf kommen, dass eigentlich
war
das gesamte Geschäftsmodell.
Eine schlechte Idee, ja.
Genau, es schafft auch keine Attraktivität für den Markt, das muss man auch dazu sagen.
Na, es gibt ja auch Marktteilnehmer, die sich zunehmend im Ausland orientieren.
Richtig, richtig.
Weil die Rahmenbedingungen in Österreich aktuell vielleicht ein bisschen von Unsicherheiten geprägt sind. Na gut, letzte Frage, Frage 5. Wie wird die Energiewende finanzierbar und welche Entwicklungen braucht es?
Ich habe es gesagt, also ich glaube, wir brauchen tatsächlich sinnvoll durchdachte Gesetze und Rahmenbedingungen, also wirtschaftlich, aber auch tatsächlich auf gesetzlicher Ebene. Ich verstehe die Stakeholder dahinter, das ist nicht immer einfach. Man, gerade bei erneuerbaren Projekten oder bei Strom und Gas, muss man auch an das Netz denken, das darf man nicht vergessen. Gerade bei Batteriespeichern ist die Netzstabilität ein großer Punkt. Dennoch muss man sich überlegen, wir versuchen ja die Energiewende und auch Net Zero voranzutreiben, bis es wird immer wieder nach hinten verschoben und ein bisschen angepasst.
Aktuell ist noch 2040,
2040, oder? Ja, aber die CO2-Emissions dann wieder, ja, aber wie gesagt, in ein paar Wochen vielleicht wieder anders. Aber die Idee dahinter ist, dass wir eigentlich die Energiewende vorantreiben und das ist auch der Grund der Förderungen. Und dass wir eigentlich uns auch den teuren Netzausbau ersparen wollen oder ihn vergünstigen wollen. Und ich glaube, dass da Batteriespeicher ein wirklich, wirklich sinnvolles Mittel sind. Und das sagt, denke ich, auch der Markt. Die muss man aber halt auch incentivieren und fördern. Also es muss nicht unbedingt die Förderung nach der Marktprämie sein. Aber ich glaube, dass Erleichterungen für diese Technologien sehr, sehr sinnvoll sind. Man kann das dann zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal anders denken. Aber es braucht meistens neue Technologien. Batteriespeicher, wir haben sie vor der Türe. Die müssen aber umgesetzt werden können und nicht in weitere Hürden in den Weg gelegt werden.
Was wäre zum Beispiel jetzt, wo du sagst, rechtliche Rahmenbedingungen, was bräuchte es, damit Batteriespeicher an Fahrt gewinnen?
Ich würde da kurz zum Deutschen, nach Deutschland rüberschielen mit der Systemdienlichkeit oder Netzdienlichkeit, darüber kann man ja auch diskutieren. Das sollte vielleicht vereinfacht werden und die Hürden sehr runtergesetzt werden, dass man eher als systemdienlich gilt.
Ja. Logischerweise sind weniger Hürden.
Richtig. Nicht ein kompletter Freifahrtschein für alle und für jedes, aber
wie es momentan ein Ticket zwicken reicht, man muss nicht.
Genau, man kann ja auch einmal den Markt an sich agieren lassen und dann vielleicht in ein paar Jahren schauen, ob es so sinnvoll ist. Man sieht in Deutschland auch ein bisschen diesen Pushback, aber ich glaube, ein Mittelweg wäre ganz gut und wenn man ganz, ganz strikt und rigide vorgeht, wird man dem Markt keinen Gefallen tun und dann gibt es keinen Markt, was aber auch wieder auf die Wirtschaftsleistung Rückschlüsse zulässt, weil dann haben wir weniger Finanzierungen, weniger Investitionen, weniger an der Strombörse, da kommen ja auch noch Optimizer, also sind ja auch andere Stakeholder betroffen. Ich glaube, da kann man doch eine ganze Industrie sehr pushen.
Stichwort Bürokratie in Österreich.
Ja, guter Stichpunkt. Also wir haben jetzt viel über das ELWG geredet. Ich denke da ans ERBG, wahrscheinlich du auch.
Das ist das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz.
Genau. Ja. Fairerweise, Batteriespeicher waren im letzten Entwurf jetzt da nicht prominent vertreten. Aber das große, glaube ich, essentielle für alle wäre das One-Stop-Shop-Prinzip, dass man diese ganzen gesamten Genehmigungen auf einmal bei einer Behörde abwickeln könnte und nicht bei fünf. Der Vorteil wäre idealerweise, man ist deutlich schneller. Also Projekte dauern oft 1-2 Jahre, bis man alles umgesetzt hat. Wenn man das auf wenige Monate verkürzen könnte, hätte man auch die Investitionskosten gesenkt, weil nicht mehr so viel Geld hineinfließt. Wenn es schneller geht, ist es auch meistens billiger.
Also dass Beschleunigung nicht nur Name, sondern auch Programm ist, mit anderen Worten. Gut, das war's auch schon wieder. Ich fasse kurz zusammen die wichtigsten Punkte. Die Energiewende braucht Geld. Also es wird was kosten. Das Geld kommt im Idealfall von der Bank.
Und nicht vom Bankomaten.
Und nicht aus dem Bankomaten. Grundsätzlich gibt es zu unterscheiden Eigenkapital und Fremdkapital. In der Regel wird man sich etwas Fremdkapital ausborgen müssen. Bei Batteriespeichern ist das deutlich höher, weil mit Unsicherheiten behaftet. Erneuerbaren Projekte unterscheiden sich auch durch hohe Anfangsinvestitionen. Das ist zu berücksichtigen und Banken sind nicht die Bremser, sondern die Enabler der Energiewende.
So mitunter, ja,
würdest
genau.
Würdest du es, ja. Aber ohne Geld keine Musik. Das heißt, Unsicherheiten sind ganz wichtig, dass die aus dem Weg geräumt werden, um kreditwürdig zu sein. Genau. Und dafür braucht es stabile rechtliche Rahmenbedingungen.
Genau.
Und ein bisschen weniger Föderalismus vielleicht auch.
Genau, und vielleicht ein Abschlussgedanke von mir. Ich würde einfach sagen, gut strukturiert ist halb gewonnen.
Gut, Struktur ist auch immer ganz gut.
Genau.
Gut, dann herzlichen Dank, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen oder Zuseher und Zuseherinnen. Das war das Gegenstrom-Staffelfinale im Hause Akela. Ich hoffe, wir haben Ihnen Wissen, Klarheit und Orientierung vermitteln können im Bereich erneuerbaren Finanzierung. Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen oder Hören.
Das war Gegenstrom, der Podcast. Du suchst bei einem Energiethema nach mehr Wissen, Klarheit und Orientierung? Teile es in den Kommentaren oder abonnier uns doch. Und wir hören uns nächste Woche überall, wo es Podcasts gibt.